Herzlich willkommen im Club Maite, dem Interviewformat von Codes und Schmerzlos. Im Club Maite spreche ich mit unterschiedlichen KollegInnen der REWE Digital. Wir sprechen über Technologien, die die Welt verändern, Menschen, die uns begeistern oder über das, was uns sonst in unserer digitalen Welt gerade bewegt. Also, schnapp dir ein Getränk deiner Wahl, lehn dich zurück und viel Spaß im Club Maite! Hi zusammen, schön, dass ihr zur ersten Videopodcast-Aufnahme von Club Maite mit dabei seid. Und ich freue mich heute, Finn und Nils bei mir begrüßen zu dürfen, denn wir reden heute über AI oder AI und Gen AI im Fokus. Das Thema ist in aller Munde, auch bei uns im Unternehmen REWE Group, REWE Digital, ganz brandheiß. Und dazu habe ich euch eingeladen, weil ich wissen möchte, wie hat das eigentlich alles angefangen? Wo stehen wir jetzt gerade? Wie geht's weiter? Was sind eure Meinungen? Warum brennt ihr dafür? Und deswegen würde ich jetzt zuerst einmal fragen, wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr bei der REWE Group? Und was war euer Key-Moment? Also wann habt ihr gemerkt, boah, cooles Thema, dafür brenne ich oder darüber möchte ich mehr wissen und seid dann zum Experten geworden? Nils, magst du anfangen?
Ja, kann ich gern machen. Also ich bin Nils, ich bin promovierter Physiker. Ich habe hier in Köln promoviert in Physik. Habe danach angefangen als Data Scientist in der REWE Group bei Thom Baumarkt. Das war vor 3 Jahren und ein paar Monaten. Genau, habe da relativ viel gemacht, Recommendation. Also wer auf der Webseite irgendwie mal anguckt, die Artikel, die oft dazu gekauft werden und solche Sachen, die kommen von mir ursprünglich, sind weiterentwickelt worden, umgesetzt worden von Teams. Und bin so relativ schnell auch in dieser Gen-AI-Richtung gelandet. Können wir vielleicht gleich noch im Detail drauf eingehen, aber genau, da haben wir vor, also schon eine Weile vor ChatGPT angefangen mit generativer KI und so bin ich in dieser Richtung gelandet.
Cool, sehr schön. Wir freuen uns, was du darüber gleich zu berichten hast. Finn, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin Finn, ich bin IT-Innovation Professional in der REWE Digital im Do-It Innovation Team. Das steht für Digital Office IT. Das heißt, wir kümmern uns um alles rund um den Arbeitsplatz, vor allem um den Arbeitsplatz der Zukunft, wie wir zukünftig innerhalb der REWE Group für ungefähr 20.000 Arbeitsplätze so den Arbeitsplatz der Zukunft gestalten. Und angefangen habe ich aber tatsächlich auch beim Thom Baumarkt als Spezialist für Digitalisierung und Automatisierung nach meinem Wirtschaftsinformatikstudium. Und das war auch mein erster Kontakt tatsächlich. Da gab es dann einen kleinen Bot, der geantwortet hat. Und da habe ich aber noch gar nicht realisiert, was eigentlich wirklich damit möglich ist und was da alles hintersteckt. Das kam erst nach meinem Wechsel in den Innovationsbereich und mit den ersten Dingen selber ChatGPT ausprobieren. Dann aber auch relativ schnell kam unser Agententhema. Also, und das war einfach mindblowing, was man eigentlich mit ein paar Tastenklicks alles generieren kann. Und seitdem bin ich in diesem Rabbit Hole.
Arbeitet. Geht dann schnell. Ja, ja, spannend. Ja, wir sind schon mittendrin. Das wäre nämlich eigentlich auch mal der nächste Frage. Du hast vorher bei Thom Baumarkt gearbeitet, hast du erzählt, und da habt ihr euch auch kennengelernt. Hattet ihr da denn schon in die Richtung gemeinsame Projekte, was so Richtung Gen AI geht, oder habt ihr euch da sozusagen kennengelernt? Wie war das?
Genau, da gab es so einen Google Review Bot, der eigentlich mal in unserem Bereich so Richtung Prozessautomatisierung angefangen hat. Und dann kam Nils um die Ecke und dachte, das geht doch noch deutlich, deutlich besser.
Das war nämlich genau dieses erste Projekt, was wir mit Gen AI gemacht haben. Das war damals GPT-3. Also das allererste ChatGPT war ja schon GPT-3 5 Turbo, also nochmal 2 Versionen weiter. Und wir hatten damals Beta-Zugriff zu GPT-3 gekriegt. Und dann kam genau dieses Thema von der Seite auch mal reingetragen, ob wir da irgendwie beitragen können, weil wir Data Science-Abteilung waren. Und da haben wir dann halt vorgeschlagen, da gibt's dieses neue Tool, das gibt's jetzt als Möglichkeit, warum versuchen wir es nicht mal damit zu machen? Und genau so haben wir uns dann halt kennengelernt an der Stelle. Also mit dem gleichen Gen AI-Projekt damals schon angefangen. Und
sehr cool. Okay, und jetzt sitzt ihr hier.
Und damals war es tatsächlich auch noch sehr experimentell. Ja. Es ging dann direkt mit OpenAI Und nicht irgendwie über Microsoft. Dann,
das gab es ja auch noch gar nicht.
Genau. Und wobei ich sagen muss, damals intuitiv wurde da schon einiges umgesetzt, was inzwischen Best Practice ist. Also gerade Human in the Loop, das ist nicht rein generative KI in der Blackbox und das wird schon klappen, sondern am Ende auch immer noch den Menschen involviert, weil es ist nicht generative KI oder der Mensch, sondern es ist immer
alles zusammen.
Im Zusammenspiel. Ja, und die, am Ende generative KI assistiert den Menschen. Es ist nie so, dass das bei uns auch vor allem im Konzern der Fokus ist.
Ja.
Und wie sah das aus? Also wenn du sagst Human in the Loop, also wie habt ihr das gemacht oder wie habt ihr das umgesetzt?
Ja, also wir hatten das so gemacht, es ging ja darum, Google-Bewertungen, die irgendwo von Kunden reinkommen, zu beantworten, zu bewerten, sind die gut, positiv und so weiter. Und dann hatten wir es halt so gemacht, bevor wir jetzt eine Antwort einfach formulieren und einfach rausschicken, bringt ja auch nicht viel. Dann schreibt unsere KI irgendwas, aber niemand hat es intern überhaupt mal mitbekommen, was jetzt das Feedback war. Wird das halt an den Customer Service weitergeleitet und im Customer Service sitzt nochmal jemand, der sich dann diese formulierte Antwort anguckt und sagen kann, okay, das passt, die schicken wir jetzt raus. Damit haben wir viel Zeit für die Mitarbeiter im Customer Service gespart, weil sie nicht immer alles einzeln tippen müssen. Gleichzeitig haben wir eine viel personalisiertere Antwort, die wirklich auf Probleme oder auch das Positive eingeht von einem Kunden. Genau, aber haben eben immer noch diesen Menschen da drin, der dann auch mitkriegt, okay, das funktioniert überhaupt und der mitkriegt, was sind denn überhaupt die Probleme, die gerade Kunden haben. Ja, können halt so.
Okay, um halt die Kunden, also um die Probleme auch aufzufassen, aber auch als Sicherungsinstanz, also dass man wirklich nochmal guckt, okay, wir haben da eine Maschine, die funktioniert schon ganz gut, aber wir wollen das nochmal double checken. Okay. Ja, cool. Und das war aber alles vor ChatGPT.
Das war alles vor ChatGPT. Wir waren live, ein halbes Jahr vor ChatGPT hatten wir schon eine Live-Version produktiv geschaltet.
Und dann kam irgendwie im November, ich glaube Mitte des Jahres waren wir damit dann raus. Ja. Und im November kam dann ChatGPT und die Hölle ist losgebrochen. Jeder hat drüber gesprochen. Und dann ging es auch relativ schnell bei uns ja ins GenAI-Strategieprojekt, weil im Konzern auch auf Vorstandsebene sehr, sehr schnell erkannt wurde, was für eine Macht da eigentlich hintersteckt und was das alles am Ende auch bei uns verändern wird. Und da hat man dann auch gesagt, da muss ein Fokus drauf gesetzt werden, hat, ich würde mal schätzen, so ungefähr 30 Leute zusammengesucht, die ein halbes Jahr fokussiert auf einem Thema gearbeitet haben, in verschiedenen Workstreams, um alle Aspekte auch zu betrachten. Und da sind wir dann uns am Ende das nächste Mal über den Weg gelaufen und seitdem...
Ah, da warst du schon, du hast schon den Wechsel gemacht und bist dann, oder ihr seid dann wieder in Kontakt getreten über das GenAI-Strategieprojekt.
Genau, ich glaube, das wurde so Anfang des Jahres gestartet.
Ja.
Drei Monate nachdem ChatGPT released wurde.
Ja, ich glaube, so ungefähr fing die Diskussion zumindest an, dass man so ein Projekt macht. Also, man muss halt wirklich sagen, davor war das ja so ein Nerd-Thema. Da kannte man das halt irgendwie einzelne Leute, die sehr tief drin waren. Und dann kam ChatGPT und dann ist das ja wirklich losgebrochen. Und auf einmal kannte es jeder und wusste das. Und dann war halt dieses Bedürfnis auch da, dass man guckt, wie geht man jetzt als Group damit um.
Okay. Aber genau, ihr habt es ja gerade schon gesagt, Stichwort GenAI-Strategieprojekt. Habt ihr euch wieder getroffen. Was waren da Projekte oder Streams, in denen ihr beteiligt waren? Oder was waren dann so eure nächsten Projekte?
Ja, also wir kommen ja eher aus einer technischen Richtung und entsprechend waren wir beide im Technologie-Workstream, um uns eben anzugucken, okay, welche Technologien kommen denn jetzt gerade da an der Stelle? Man sieht es ja auch, das ist ja alles explodiert. Das heißt, da auf einmal kommen da von allen Seiten neue Firmen, die entstehen, neue Startups, die einem was verkaufen wollen. Andere Großkonzerne beschäftigen sich und zeigen, was sie so machen wollen. Und da war es sehr, sehr wichtig, überhaupt mal einen Überblick zu kriegen über diese ganze technologische Seite und da mal ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Ja.
Und zu filtern auch wahrscheinlich oder aussortieren.
Genau, wer versucht einem jetzt irgendein Blödsinn in Anführungszeichen zu verkaufen? Kann man genauso gut intern machen? Und was sind wirklich coole Projekte, die vielleicht auch extern eingekauft werden müssten? Ja. Genau, da überhaupt mal diesen Überblick reinzukriegen. Und in der Stelle waren wir halt in diesem technologischen Bereich unterwegs. Es gab natürlich auch Leute, die sich das Ganze rechtlich angeguckt haben. Die sind ja bis heute auch nicht so ganz geklärt, die ganzen rechtlichen Themen an der Stelle. Aber wir sind eher aus dieser technologischen Richtung.
Und da kommen auch immer wieder neue Themen dazu mit der KI-Verordnung jetzt aktuell. Aber genau, Technologiethema. Und da sieht man auch wieder, das war ein Group-Projekt und es wurden Menschen aus allen SGEn, also aus allen strategischen Geschäftseinheiten zusammengezogen. Ja. Natürlich gab es die REWE Digital ist so der Technologie-Provider der gesamten Group. Deswegen waren auch viele Menschen aus dem Bereich im Tech-Workstream, aber auch aus TOM die Menschen, die wirklich die Ahnung haben, zu diesem frühen Zeitpunkt hat man zentral zusammengezogen, um dann aber auch die Geschwindigkeit, die ja extern an den Tag gelegt wurde, auch intern aufrechtzuerhalten, wurde dann zudem noch der Taskforce Workstream gegründet, wo wir wirklich innerhalb kürzester Zeit erste Lösungen an den Start gebracht haben, unter anderem auch REWE Group GPT.
Da wart ihr auch beide mit dabei, ne?
Genau, das haben wir aus der REWE Digital an den Start gebracht. Ich glaube, die reine Entwicklungszeit waren damals 2-2,5 Wochen. Dann gab es noch ein paar rechtliche Themen zu klären und das Ganze auch noch produktivfähig zu bekommen, damit am Ende auch die Last verarbeitet werden kann. Aber so die erste Entwicklung, dass wir ein ChatGPT, was ja auch zu dem Zeitpunkt in Amerika lief, in sicheren Umgebungen innerhalb unserer Group an den Start bekommen, dass Mitarbeitende das auch nutzen können für ihre tagtägliche Arbeit. Das war so das Ziel damit. Und inzwischen kann man sagen, ist das relativ erfolgreich geworden. Wir haben fast 9000 User.
Tag.
Genau. Wir haben fast 9000 ja. User. Wir haben aberwitzig viele Milliarden Token, die wir da verbraucht haben. Also wurde gut angenommen und das haben wir auch im Strategieprojekt hinbekommen, dass ich glaube die ersten 5 Lösungen mit Adobe Firefly, dass wir auch Bildgenerierung schon mit drin haben, also nicht nur auf Textbasis bleiben, dass wir die schon nutzen können, war auch Teil des Strategieprojekts.
Könnt ihr das auch sehen? Also nutzen die Mitarbeitenden von uns auch das Firefly, die Firefly-Möglichkeit?
Inzwischen haben wir ja sogar die Möglichkeit über Dolly, also über Copilot-Chat Bilder zu generieren und das wird definitiv genutzt. Da haben wir glaube ich auch ungefähr 2000 User, ich nagel mich nicht drauf fest, aber so ungefähr, das wird definitiv extrem genutzt, liegt aber auch daran, dass wir von Anfang an, Kommunikation war auch ein Workstream im GenAI-Strategie-Projekt, das heißt, Technologie ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch die Adoption und diese Transformation im Unternehmen.
Befähigung der Mitarbeitenden.
Genau, die Mitarbeitenden auf die Reise mitzunehmen, nicht alleine vorzupreschen aus der Technologieperspektive, sondern eine Innovation wird ja auch erst eine Innovation, wenn sie die Umfeldfaktoren beachtet und Akzeptanz findet. Sonst ist es verpufft die Wirkung und es ist im Endeffekt Technologie, aber keine Innovation. Und erst mit der Akzeptanz, und die haben wir, glaube ich, von Anfang an immer mitbedacht, haben jetzt gerade auch ja die KI-Entdeckungsreise erst wieder gehabt, wo ich glaube über 19.000 Anmeldungen waren. Und daran sieht man, das gesamte Unternehmen, da muss man auch Kudos an die Mitarbeitenden geben, weil die gehen ja auch die Reise mit, die probieren sich aus, testen die Systeme. Und das ist wirklich beeindruckend zu sehen.
Das finde ich super spannend. Also auch die Menschen irgendwie mitzunehmen. Man hört ja auch immer wieder bei Entwicklung oder irgendwie bei einem Wandel, dass es da auch oftmals Schwierigkeiten gibt, alle mitzunehmen, weil es irgendwie Ängste gibt, weil die Menschen nicht wissen, was kommt da auf mich zu, kann ich irgendwas kaputt machen, kann ich vielleicht auch was falsch machen. Und du hast gerade schon von der KI-Entdeckungsreise gesprochen. Was hattet ihr noch andere Tools oder andere Angebote, um die Mitarbeitenden eigentlich in der gesamten REWE Group mitzunehmen?
Ja, also wir haben ja vieles angefangen umzusetzen. Ich komme jetzt wieder aus der technologischeren Sicht. Wir haben die interne GenAI-Gilde gegründet. Also in der REWE heißen so mit Entwickleraustausch und so weiter oft immer Gilden. Wir haben also eine GenAI-Gilde gegründet, wo dann wirklich Leute, die Interesse daran haben, die ein bisschen technischer unterwegs sind, also Data-Scientisten, Entwickler, muss auch nicht komplett technisch sein, also auch Leute, die gerne mit GUI-Tools sowas machen, sich einfach alle 3 Wochen treffen, um sich auszutauschen über neue Entwicklungen, irgendwie zu zeigen, haben sie coole Tools gefunden, hat man intern irgendwas entwickelt, was man rumzeigen möchte und so halt wirklich geschafft, da eine Community aufzubauen mit Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die dann auch tief genug drin sind, um Entwicklungen zu machen oder eben Tools einzuführen und so weiter.
Und man konnte man konnte dann sich einfach melden. Also es wurde nicht zugeteilt, sondern die Personen, die wirklich auch Interesse daran hatten, konnten sagen, hey, hier, ich habe Bock drauf und würde gerne mit dabei sein.
Genau, ist komplett freiwilliger Austausch. Ist halt einfach Teil der Unternehmenskultur, dass man eben auch sein Wissen weitergeben kann und zusammen lernen kann und zusammen an solchen neuen Themen auch einfach mal sitzen kann und drüber quatschen kann. Wenn man in so einem Großkonzern ist, dann ist es ja einer der großen Vorteile, dass man solche Communities da auch innerhalb dem Konzern abbilden kann. Und das hat wirklich gut funktioniert, wird gut angenommen.
Finde ich echt, ja. Das ist so cool zu sehen, ja. Also für so viele Menschen sind, dass wir richtige Communities haben und das auch nutzen und da irgendwie eine Schwarmintelligenz nutzen oder irgendwie auch eine Stärke haben mitzufinden.
Geschafft, glaube ich, auf allen Leveln umzusetzen, weil gerade die Gilde, da gibt es auch mal unfassbar interessante Beiträge, gerade von Juri und Nils, die Koryphäen auf dem Gebiet sind. Aber auch für Menschen, die vielleicht jetzt nicht selber entwickeln, gibt es dann die GenAI-Community mit, ich glaube, fast 2000 Mitgliedern inzwischen. Ist auch groß. Und man kann sich da austauschen. Wir haben alle 3 Monate ein Community-Update, was wir aus dem GenAI-Hub organisieren. Dazwischen haben wir nochmal so Spotlight-Formate, einmal im Monat, wo wir innerhalb der Digital auch die aktuellsten Nachrichten ins Unternehmen tragen, KI-Entdeckungsreise. Wir haben, damit die Tools auch irgendwie eine Akzeptanz finden und man weiß, wie man sie bedient, sind wir inzwischen darüber dahin übergegangen, Werbevideos im TikTok-Format zu drehen, weil es schaut sich heutzutage keiner mehr eine halbe Stunde Schulungsvideo an mit irgendwelchen gezeichneten Figuren, die auf dem Tisch verschoben werden. Das ist halt veraltet. Wir nutzen inzwischen auch generative KI im Bereich Avatare, um diese Videos zu generieren. Aber im Zweifel setzen wir uns halt auch mal 2 Stunden hin, drehen ein Minutenvideo, 1,5-Minuten-Video, erklären die Basisfunktionalitäten und jeder kann sich das zu dem Zeitpunkt, wo man diese Adaption gerne mitgehen möchte, anschauen, ausprobieren und im Zweifel auch, unsere Türen sind auch immer offen, auf uns zugehen. Genau.
Sehr schön. Ja, genau. Das ist ja eigentlich auch genau die Frage, die wir hier beantworten, weil natürlich auch unsere internen Mitarbeitenden unseren Podcast hören und es bestimmt spannend finden, wo sie das finden oder wo man vielleicht auch auf die Videos zugreifen kann. Also habt ihr da einen Teams-Channel oder irgendwie eine Plattform, die ihr nutzt, um die Community zu pflegen oder in der sich ausgetauscht wird?
Teams-Channel auf jeden Fall, genau die, da sind alle Nachrichten eigentlich zu finden. On top haben wir aber auch das GenAI Info-Hub in unserem Intranet gegründet, wo alle Informationen gebündelt zu finden sind. Man findet Informationen zu den unterschiedlichen Leveln, welche Tools kann ich nutzen als Endanwender. Da haben wir auch die GenAI Hub Suite, wo alle Tools aufgelistet sind. Wie bekomme ich Zugriff, wie nutze ich die? Was kostet mich das vielleicht auch? Weil gerade so Adobe Firefly, die Adobe Creative Cloud, ist halt relativ teuer mit fast 100 Euro im Monat. Aber welche Tools kann ich vielleicht auch kostenlos nutzen? Rewe Group GPT, die Kosten trägt die Rewe Digital für die gesamte Group, damit man einfach diesen Weg mitgehen kann.
Ja, klar. Ja, super spannend. Du wolltest was sagen jetzt.
Ja, ich wollte nur noch ergänzen. Also, es gibt den Teams-Kanal, wie Finn gesagt hat. Wir haben auch den Dev-Teams-Kanal und wir haben für Entwickler auch noch ein Google Cloud-Projekt oder das haben wir es Exploration-Plattform genannt, wo eben auch sehr niederschwellig wird momentan getragen von der Rewe Research und Innovation Abteilung die Kosten davon, wo man auch einfach mal anfangen kann, um irgendwie zu entwickeln an den Stellen. Und alles schon mal da ist. Das ist dann eher für POCs und nicht für ein fertiges Projekt. Dann muss man schon dran gehen und auch die ganzen Stufen durchgehen, um Sicherheit zu gewährleisten und so weiter. Aber um einfach mal auszuprobieren, was denn prinzipiell möglich ist, haben wir eben genau solche niederschwelligen Angebote auf allen Ebenen versucht zu etablieren und ich glaube auch sehr erfolgreich etabliert.
Sehr schön, anscheinend. Also es klingt sehr erfolgreich nach den NutzerInnenzahlen, die Finn gerade genannt hat. Sehr, sehr cool. Ich glaube auch, dass das wie ich das jetzt gerade so höre von euch, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem ganzen Prozess und bei dem ganzen Thema auch ist, also die Menschen mitzunehmen und da Angebote in allen möglichen wie soll ich sagen, ich sag mal leveln, aber man fängt ja irgendwo an und dann ist man vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen, kennt sich ein bisschen mehr aus und dass man da auch irgendwie die Nachfrage oder mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber ja, die NutzerInnen da abholt, wo sie sich auch gerade befinden. Ja. Aber ja, wir sind bei Menschen mitnehmen. Habt ihr auch mal gemerkt, dass es irgendwie nicht so gut ankam oder dass es irgendwie, dass ihr auch gesagt habt, da gibt es irgendwie Risiken, wo wir sagen, da müssen wir vielleicht irgendwie auch nochmal ein näheres Auge drauf werfen?
Okay, also ich kann gerne was dazu sagen. Also ja, man kriegt natürlich immer mit, es gibt ja diese Bedenken auch um Gen AI im Allgemeinen. Wir versuchen dem entgegenzuwirken, indem wir halt wirklich einen sehr verantwortungsvollen Umgang damit machen. Eben Human in the Loop an allen Stellen. Wir machen viele POCs, die relativ schnell mal machbar sind. Aber sobald es dann in Richtung Produktivschaltung geht, geht es dann wirklich um Datensicherheit, um Sicherheit von Nutzerdaten, um die Sicherheit von den generierten Dingen. Also fängt der jetzt auf einmal an, Blödsinn zu generieren? Wie kann ich das zumindest so stark wie möglich verhindern, um solche Ängste genau nehmen zu können an den Stellen?
Ich muss ganz kurz was nachfragen, ja, weil ich glaube, ich als Dummy muss das fragen, vielleicht für andere, die es auch nicht wissen. Was heißt POCs?
Also Proof of Concepts.
Ah ja, okay.
Also Prototypen.
Müsste ich eigentlich wissen, aber ja.
Entschuldigung, da ist man manchmal so im Jargon
manchmal drin. So, okay, wenn ich das jetzt schon nicht weiß, muss ich dann nochmal eben nachfragen. Okay, sehr gut. Jetzt habe ich dich unterbrochen, Mist. Aber du warst bei...
Genau, ja. Also einfach im Umgang mit Ängsten. Also ich denke, sie sind ja teilweise berechtigt, die Ängste in Anführungszeichen, weil es halt eine neue Technologie ist. Und ich glaube, wir versuchen das einfach... ja, diese Ängste zu nehmen, indem wir zeigen, dass wir damit sehr verantwortungsvoll umgehen. Und wir nutzen die Fähigkeiten davon, um Menschen wirklich auch zu erleichtern ihre Arbeit und wirklich zu zeigen, da gehen viele coole neue Sachen mit. Und gleichzeitig nehmen wir halt ernst die Ängste, die dann auftreten können. Und ich sehe nicht diese Angst davor, dass jetzt demnächst die KI für uns alles macht. Ja. Also ich sehe das einfach nicht. Wir benutzen die so viel und trotzdem habe ich eigentlich keine Bedenken, dass jetzt in 5 Jahren die KI uns alle ersetzt hat, sondern sie ermöglicht halt einfach viele neue Sachen, die vorher gar nicht möglich waren, wo ich mir denke, okay, auf einmal kann ich für jeden einzelnen Kunden, den wir haben, könnte ich jetzt ein komplett personalisierte E-Mail formulieren lassen, die genau auf den Kunden eingeht oder komplett personalisierte Dinge machen. Das ist einfach was vorher vom Zeitaufwand für einen Mitarbeiter gar nicht möglich gewesen wäre. Jetzt kann das ein Mitarbeiter machen und ja, da verliert niemand seinen Job, sondern die Jobs werden cooler oder spannender und breiter in ihren Fähigkeiten.
Ich glaube, dass man da auch noch bedenken muss, die Rewe ist ja eine Genossenschaft. Das heißt, sie ist auch relativ sozial. Und ich finde, man spürt das tatsächlich auch bei genau solchen Themen. Weil die Ängste kommen ja nicht von ungefähr. Gerade so Marketingzahlen, Microsoft hat in Bezug auf Copilot mit 74% Effizienzsteigerung geworben. 74% Effizienzsteigerung hieße ja auch 74% Stellen Einsparpotenzial. Und gerade in Bereichen bei AssistentInnen ist das vorherrschend. Und am Ende waren die Marketingzahlen Quatsch. Das haben wir rausgefunden. Die waren sehr überzogen. Nichtsdestotrotz gibt es dann ja dadurch Ängste, die in dem Bereich geschürt werden, beziehungsweise ändert sich der Job, wie du gesagt hast, ja auch einfach. Er wird ja nicht weniger, er wird nur anders. Und in dem Zuge sind wir auch, glaube ich, mit als erstes auf das Assistentennetzwerk hier in der Rewe Group zugegangen, haben mit ihnen gesprochen, sind ins Gespräch gegangen. Wie stellt ihr euch den Job vor? Wie stellt ihr euch KI vor? Welche Ängste habt ihr? Und wir sind auf eine relativ große Offenheit gestoßen, weil gesagt wurde, gerade so Meeting-Protokollierung, was den Tag dominiert hat, das ist gar nicht das, was sie machen wollen, sondern das, was wertschöpfend ist und was als wertschöpfend empfunden wird, ist die Interaktion mit Menschen, also der menschliche Part an der Arbeit.
Und dafür hat man dann auf einmal viel mehr Zeit.
Ja, und genau darauf wird dann der Fokus
gelegt. Man kann dann die doofen Sachen an die KI abgeben.
Und für alles andere, was man vielleicht auch behalten möchte, was die Technologie könnte, gibt es dann ja wiederum die ethischen Komponenten und auch GRC, also Governance, Risk and Compliance bei uns, wo wir uns auch selber Regeln auferlegen können. Das ist ja nicht so, dass die Technologie uns bestimmt, sondern wir bestimmen die Technologie und wie wir die Technologie nutzen. Gerade im Bereich Kommunikation haben wir dann die Grundregel festgelegt, von Mensch zu Mensch, weil es macht keinen Sinn mehr, wenn wir von einer KI die E-Mail formulieren lassen, die dann wiederum eine KI empfängt, dann hätten wir auch eine API bauen können und eine Schnittstelle schaffen können, dass die Systeme miteinander kommunizieren. Das heißt, Kommunikation sollte immer von Mensch zu Mensch passieren und insofern können wir uns auch selber Regeln auferlegen, wie, in welcher Welt wollen wir denn mit KI leben.
Ganz, also ja, super, dass du es ansprichst und finde ich auch selber ein super wichtiges Thema, dass man dadurch, dass man vielleicht auch diese Regeln oder diesen Rahmen schafft, den Menschen eine Sicherheit gibt und sagt, hey, wir haben hier diese Regeln, da halten wir uns dran. Und auf der anderen Seite hören wir euch, also dass ihr da sagt, okay, wir haben eine Personengruppe, die vielleicht auch mit stärkeren Ängsten zu tun hat halt als andere und auf die gehen wir als erstes zu. Also da hätte ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber natürlich macht das total Sinn und ja, finde ich sehr wichtig und interessant, das mal zu erfahren, wie ihr da vorgegangen seid. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, in a nutshell, ist es ja dann eigentlich auch eher nicht der Ersatz, also dass die GenAI die Menschen ersetzt, sondern eigentlich lernen die mit damit zu arbeiten. Also es geht eher in die Richtung die Arbeit mit der KI anstatt nur noch. Ne? Also das wäre so.
Genau. Also wir versuchen es genau an solchen Stellen eben. Also wir haben bei TOM auch so ein Projekt, wo wir genau daran arbeiten, den Marktmitarbeitern nicht ersetzen zu können, sondern dass wir irgendwie in der Lage sind, einen Marktmitarbeiter, der vielleicht neu ist oder einen Marktmitarbeiter, der eigentlich in der Gartenabteilung arbeitet, aber jetzt kommt ein Kunde und der hat die Frage zu einem Objekt, also zu einer Bohrmaschine, ja, wo der Marktmitarbeiter aus dem Garten vielleicht auch überhaupt keine Ahnung von hat. Also nicht mehr als ein normaler Kunde an der Stelle, weil er eben eigentlich für die Pflanzen zuständig ist und da seine Expertise hat, dass wir da eben reingehen können mit generativer KI, dass wir einfach die Infos, die wir über ein Produkt haben, vom Hersteller, die Data Sheets und die Beschreibung und die Sachen, die wir auf der Webseite haben und vielleicht auch wissen, dass andere Mitarbeiter bereitgestellt haben, hey, bei dem Produkt weiß ich, da ist oft das und das Problem und das kann man aber eigentlich selber lösen, indem man das und das macht, alles reinnehmen und dann kann der Mitarbeiter eine Frage formulieren und kriegt dann eine Antwort von der KI und die kann der Mitarbeiter dann benutzen, um den Kunden besser zu beraten an der Stelle und eben nicht diese Angst zu haben, oh Gott, jetzt fragt mich der Kunde hier zu einem Thema, bei dem ich gar nichts weiß, da muss ich jetzt erstmal einen anderen Kollegen kunden und man kennt es im Baumarkt, die sind oft, es ist halt schwierig, wir haben wenige Mitarbeiter pro Quadratmeter, das heißt, bis die jetzt einen anderen Kollegen gefunden haben, ist der Kunde auch schon genervt und 20 Minuten lang am Warten.
Ja, und man muss durch den ganzen Markt rennen, um jemand anderes zu suchen, okay.
Genau, und ich denke, genau so kann man sich in Zukunft an vielen Stellen die Arbeit mit KI vorstellen. Die ist halt dann ein Assistent, der einem in solchen Situationen helfen kann, wenn man selber nicht die Expertise hat, das zumindest mal einschätzen zu können an solchen Stellen. Und dann eben als so eine Hilfe dazu, als neues Tool einfach dazu kommt und nicht den kompletten Mitarbeiter ersetzt. Das geht nicht.
Finde ich ein sehr cooles Beispiel auch an der Stelle. Also, dass man wirklich auch nochmal sagen kann, wie ist es eigentlich vor Ort? Also wie nutzen wir es im Markt auch selber? Und ja, mega spannend. Also richtig, richtig cool, dass ihr das auch, dass es so genutzt wird und dass man dann in die Richtung irgendwie auch überlegt, was kann man da, wie kann man auch die Mitarbeitenden unterstützen und damit einbeziehen von Anfang an.
Der Fokus ist halt wirklich, dass alle davon profitieren, weil ich habe das selber erlebt im Markt. Kunden kommen in der Regel schon relativ informiert in einen Baumarkt, weil sie haben ihre Projekte und gerade im Baumarkt sind die Kunden ja die Experten in ihren Projekten, weil sie sie selber ausführen. Und dann steht man da und kriegt eine Frage gestellt, die aber in einem super großen Detailgrad ist, die man gar nicht beantworten kann, weil ich glaube, im Baumarkt gibt es Millionen Produkte. Ja,
wir haben 800.000 Produkte theoretisch. Also
wie soll man über alle Produkte Bescheid wissen? Und da dem Mitarbeitenden oder der Mitarbeiterin, Mitarbeiter wieder ein Tool an die Hand zu geben, um am Ende auf Augenhöhe oder vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Expertise ins Gespräch treten zu können, ist unfassbar und hilft am Ende auch wieder für die Shopper Experience, dass ich wieder in den Baumarkt gehe, weil ich kriege da dieses Transferwissen, ich kriege die Verbindung und da muss ich auch als Kunde am Ende nicht selber die KI nutzen, was natürlich habe ich die Möglichkeit auch, aber ich kann mich auch darauf verlassen, in einem Turmbaumarkt werde ich so unfassbar gut beraten. Ich gehe da einfach hin und stelle meine Fragen und da habe ich dann auch die Produkte direkt im Zugriff. Nichts anderes ist bei uns auch in der Zentrale. Wir arbeiten jetzt gerade an unserem Hotline-Agent. Also die Kür ist halt wirklich, die Menschen miteinander zu verbinden. In dem Projekt haben wir zum Beispiel einen Agenten geschaffen, der unsere Zentral-Hotline, also wenn Mitarbeitende IT-Probleme haben und an die Zentral-Hotline sich wenden, können sie entweder anrufen oder sie können ein Ticket in Jira aufmachen und dann dauert das in der Regel irgendwie so ein paar Stunden, 24 Stunden, bis eine Antwort erfolgt. Und mit dem Hotline-Agent haben wir jetzt einen Agenten geschaffen, den man anchatten kann oder zukünftig auch anrufen kann und der einem direkt antwortet. Weil viele Probleme lassen sich mit wenigen Klicks lösen. Oder aber es werden schon Rückfragen gestellt, die dann ein menschlicher Agent zur Bearbeitung braucht. Und dann wartet man nicht erst 24 Stunden, bis die Rückfrage kommt, um dann nochmal ein Detail zu nennen, sondern man hat viel qualifiziertere Tickets und kann viel schneller diese Probleme lösen. Und so hat es halt dem Mitarbeiter, der das IT-Problem hat, geholfen. Er hat direkter Zugriff auf eine Lösung. Dem Hotline, der Hotline selbst, weil sie ein geringeres Aufkommen hat und deswegen besser helfen kann, länger helfen kann, aber auch dann schon qualifiziertere Tickets bekommt. Und ein paar Probleme kann der Agent auch selber direkt lösen. Deswegen auch Agent, weil es nicht mehr ein reiner Chatbot ist mit Wissen rein, Wissen raus, sondern so eine Berechtigung setzt er halt im Zweifel einfach mal selber, sofern er das darf. Aber bestimmte Dinge haben wir dann abgesteckt und in dem Rahmen darf sich der Agent selber Entscheidungen treffen und autonom bewegen.
Boah, spannend. Jetzt habt ihr hier schon meine Fragen vorweg. Ich hätte auch gefragt, was sind denn nächste Projekte? Gib doch mal Beispiele. Ja, super spannend. Also sowohl auf der Marktseite mit KundInnen vor Ort, als auch in der Zentrale oder irgendwie im hinter den Kulissen. Super spannende Projekte und auch cool, was da reingesteckt wird oder wie wir auch mit den Themen intern umgehen und was da gemacht wird. Jetzt habt ihr schon so viel erzählt, aber vielleicht noch mal so ein bisschen Blick auch in die Zukunft. Was wird irgendwie passieren oder wie wird sich das, was sind so Zukunftsvisionen vielleicht auch? Wenn ihr daran denkt, vielleicht fällt euch spontan was ein oder wie? Ihr entscheidet.
Ich glaube, das, was gerade schon vorher schon mitschwingt die ganze Zeit, ist die Demokratisierung durch die generative KI. Weil wir brechen ja relativ klare Grenzen, die es früher gab, brechen wir jetzt so ein bisschen damit auf. Sei es zum Beispiel auch im Bereich Coding, was früher halt speziell ausgebildeten Menschen vorbehalten war, Software-Engineers, die das von Grund auf gelernt haben, weicht sich jetzt so ein bisschen auf, dass auch Menschen, die zwar Tech-Expertise haben, aber nicht wirklich Coding-Erfahrung haben, anfangen können, selbst rudimentäre Dinge zu bauen. Okay. Zum Beispiel durch GitHub Copilot, aber auch durch so ein Rewe Group GPT, wo man sich einfach mal Code ausgeben lassen kann. Da hat zum Beispiel eine UX-Designerin bei uns im Unternehmen das erste Mal in ihrem Leben ein Chatbot-Interface gebaut, komplett ohne Coding-Erfahrung. Und dadurch können halt diese kreativen Ideen weiterentwickelt werden, ohne dass du die vielleicht im Zweifel auch nicht geäußert hättest, weil du keinen anderen Menschen hast, mit dem du darüber reden kannst. Okay. Aber es reift heran und wir schaffen viel breiter, viel coolere Lösungen und jeder kann irgendwie sich auch ausprobieren, kann das im Unternehmen bauen. Und ich glaube, das bringt uns alle am Ende nach vorne, wenn mehr Köpfe coolere Sachen bauen. Und am Ende wird die Qualität auch noch steigern, weil gerade was wir so im Bereich Avatar-Generierung, Videogenerierung sehen, das überzeugt gerade noch nicht. Deswegen sind wir aber auch im Innovationsbereich, weil wir beschäftigen uns mit Themen, die liegen 2 bis 10 Jahre in der Zukunft. Aber wenn wir uns überlegen, was das bedeutet, dass wir personalisiertere Werbevideos zum Beispiel generieren können oder vielleicht sogar irgendwie Kochvideos zu Rezepten, die generiert sind. Also eine viel, viel persönlichere Experience, sei es im Online-Shop, sei es im Markt oder ich glaube, das wird uns auf jeden Fall begegnen.
Das ist so. Okay.
Genau. Ich würde einmal noch sagen, weil ich genau weiß, was so technischere Leute oder Engineers sich denken, wenn sie Finn reden hören, muss man natürlich einschränken. Also man wird mit diesem Art, okay, jetzt kann jemand, der vorher nicht coden konnte, auf einmal coden können, wird man nicht jetzt auf einmal auf die Webseite gehen und eine Webseite, die die pro Tag ganz viele Sessions bearbeiten muss, da muss natürlich deutlich mehr Engineering-Wissen im Hintergrund sein. Aber man hat halt im Großkonzern natürlich so viele Stellen, an denen wirklich auch kleine Coding-Projekte schon eine ganze Menge an Potenzial heben. Also einfach an Arbeitsaufwand loswerden und so viel ermöglichen. Und genau da hilft es dann halt. Nur weil ich erwarte wahrscheinlich bei so technischeren Leuten, die schlagen teilweise die Köpfe über die Hände vor den Kopf, wenn sie dann denken, okay, jetzt fängt da einer an, der vorher noch nie gecodet hat, in unsere Git-Projekte rein zu committen oder so. Aber genau darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, dass man eben kleinen Projekten, die sonst irgendwo liegen bleiben und die nicht jetzt irgendwie auf einmal die ganze Webseite zerschießen, wenn sie kaputt gehen, sehr viel an Arbeitslast abnehmen kann, Menschen. Und das da an den Stellen muss man es halt wirklich sehen und da ist es wirklich eine coole Ergänzung an den Stellen.
Ja, super, danke für die Einordnung. Also das wäre jetzt auch gerade meine Frage noch gewesen, weil ich auch dachte, ah ja, das klingt ja ganz gut, dann kann ich ja auch bald mal loslegen, obwohl ich würde mich jetzt nicht dazu berufen fühlen, weil technisch bin ich ja doch nicht so affin.
Ja, aber ich meine, ne? Schnell. Also man kann da wirklich
auch ohne technische Affinität. Ja, mal sehen, wer aber weiß.
Vielleicht. Genau, das ist genau die Brücke, die da geschlagen wird.
Ja, genau.
Ich bin auch eher so ein halber Techie.
Ja.
Ich habe ein bisschen Coding-Erfahrung, aber wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, dann rufe ich halt Nils an. Weil der kann mir dann beim Detail helfen. Aber genau, Menschen wie du und ich können dann halt anfangen und können uns dann die Experten, die ja auch bei uns im Unternehmen sehr, sehr gefragt sind, dann zu Rate ziehen. Und auch Nils hat halt im Endeffekt dann wiederum ein GitHub Copilot als Unterstützung. Also wir sind halt alle nicht mehr ganz so allein mit unserem Expertenwissen, was halt nur einen bestimmten Grad hat oder einen bestimmten Umfang hat, sondern wir haben dann immer noch so eine gefühlt letzte Bastion, die wir noch nutzen können und nochmal nachfragen können oder was einbauen können, was vielleicht vorher nicht in unserer Expertise lag. Und das schlägt am Ende auch die Brücke und das Verständnis zwischen unseren Business-Analysten und unseren Software-Engineers, weil beide so ein bisschen in den Bereich des anderen reingucken können mit KI-Unterstützung.
Ja, so, das finde ich auch, also das finde ich auch einen ganz, ganz spannenden Punkt, dass man da vielleicht irgendwo auch Synergien schafft oder einen Wissensaustausch stattfindet, dass man sich auch weiterentwickelt, weil ich meine, wir kommen ja nicht davon weg, dass es in diese Richtung geht. Also wir werden Gen-AI oder AI nicht mehr aus unserem Leben löschen können. Aber da finde ich es gerade ganz cool, also dass man dann vielleicht da reintaucht und dann aber trotzdem noch ExpertInnen dabei hat, die sagen oder die einem dann nochmal über die Schulter schauen oder einem helfen. Und da wäre auch nochmal meine Frage, meinst du, Nils, die richtigen Profis sind dann auch froh, wenn sie vielleicht solche Dinge mal abgeben können und sagen können, boah, ja, ist irgendwie für mich so ein bisschen viele Fans. Beschäftigt ihr euch da erstmal mit, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Aber ich beschäftige mich jetzt hier mit dem coolen Shit, sag ich mal. Ja.
Also auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass man es irgendwie in Zukunft auf einmal auf der Webseite mitentwickeln wird können darüber. Weil dafür ist einfach dazu wichtig, dass die Sachen perfekt ineinander greifen. Und wenn die Webseite down ist, dann und so weiter. Aber natürlich, es gibt so viel, gerade in so einem Großkonzern, wo man oft denkt, okay, jetzt werden da Entwicklerressourcen gebraucht für irgendwas Kleines, die eigentlich an anderer Stelle wichtigere Sachen machen können. Oder ist halt immer die Frage, was ist wichtiger, aber zumindest die eigentlich auf einer anderen Stelle sich konzentrieren könnten und da vielleicht viel mehr machen können. Und die werden halt da gebraucht jetzt an einer anderen Stelle, weil da halt niemand programmieren kann oder so. Und dann genau an den Stellen ist es halt super gut, wenn man mit Gen-AI auf einmal Leute programmieren können, die das vorher nicht konnten. Man muss halt nicht alles muss so ein perfekt durchingeniertes Projekt sein, sondern vieles geht eben auch, kann ich am Ende auf meinem PC laufen lassen und damit habe ich meine Daten umformatiert oder ähnliche Dinge. Und genau da geht es halt wirklich, da sind, glaube ich, alle froh drum, wenn eben da also, zum einen die Entwickler selber, genau, es ist ein Win-Win, die Entwickler selber, die professionellen Entwickler, die werden entlastet an den Stellen, weil sie sich wirklich auf die Sachen konzentrieren können, wo diese Expertise auch wirklich nötig ist. Okay. Und Leute, die das nicht sind, die werden flexibler, weil sie nicht die ganze Zeit darauf warten müssen, dass jetzt irgendwo eine IT-Ressource frei wird, die das denen machen kann. Ja. Und da haben wir wirklich, ja, erwarte ich viel, wo man in 5 Jahren zurückguckt und denkt, das hat schon nochmal viel gebracht an den Stellen.
Ja, spannend. Ja. Cool. Ja, das wäre auch so das gewesen, was ich jetzt irgendwie, das war die Beantwortung meiner Frage, wo geht's wo stehen wir in der Zukunft oder wie werden auch da Menschen mit einbezogen und wo geht's da hin? Ich habe jetzt schon ganz, ganz viel gefragt. Vielleicht habe ich aber auch was vergessen. Vielleicht habt ihr einen Punkt, wo ihr sagt, den würden wir irgendwie gerne nochmal mitgeben oder da, das ist irgendwie auch spannend für unsere ZuhörerInnen da draußen. Guckt euch einfach mal an, fällt euch was ein.
Also ich möchte auf jeden Fall nur appellieren, probiert aus, weil bei all den Nachrichten kann ich unfassbar nachvollziehen, dass es einem Angst macht, weil auch ich bin nicht mehr immer up to date und verpasse manchmal eine Nachricht, aber das ist auch nicht wichtig. Anfangen, einfach ausprobieren, den Mut haben, auch mal zu scheitern. Ich glaube, was uns ab dem Erwachsenenleben so ein bisschen fehlt, ist dieses spielerische Ausprobieren, was man als Kind hat. Wir haben die Dinge nicht immer richtig benutzt als Kinder. Und wir sind auch manchmal hingeflogen und haben uns verletzt. Aber wir sind wieder aufgestanden und haben weitergemacht. Und dieses spielerische Ausprobieren, das brauchen wir auch in der KI. Probiert die Systeme aus, probiert aus, was möglich ist, was vielleicht auch gerade noch nicht möglich ist. Resigniert dann nicht, wenn mal was nicht geklappt hat, sondern probiert es in einem halben Jahr nochmal aus. Weil die Technologie entwickelt sich gerade so unfassbar schnell. Wir werden dann noch einige Fortschritte sehen, die uns nach diesem anfänglichen Hype um ChatGPT, ist das gefühlt alles nicht mehr ganz so krass von den Entwicklungen. Aber wenn man auch überlegt, was jetzt ein Adobe Firefly in einer Videogenerierung oder ein Sora schon in einer Videogenerierung kann, geschweige denn ein OpenAI Operator, der jetzt selber Computer bedienen kann. Ja. Nicht in der Richtigkeit, die ein Mensch aktuell die Systeme bedient, aber wir bewegen uns ja dahin.
Ja.
Und jeden Schritt, den wir dahin gehen, ist wieder so ein Ding, dass wir müssen den Weg mitgehen und wir müssen das ausprobieren. Und dann braucht man auch keine Angst haben, weil man geht mit und es ist ein, wie wir gesagt haben, es ermöglicht Dinge.
Ja, und man ist mit dabei. Also man bleibt, verpasst nicht den Zug, sondern man springt auf und fährt mit und ist dabei, wenn das irgendwie auch erschaffen oder nicht erschaffen wird, aber man ist sozusagen native oder man kann selber vielleicht auch ein bisschen gestalten und sagen, ich möchte gerne so das nutzen und das bringt mir jetzt irgendwie nichts. Nils, was sind deine Gedanken?
Genau, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ich denke, wir sind gerade wirklich nochmal in so einer Zeit, wo sich auf dieser technologischen Ebene nochmal extrem viel ändern wird und tut an diesen Dingen, wo man eben auch mal wirklich nochmal anfangen kann. Und wenn man denkt irgendwie, oh, ich wäre da gern dabei, wo man wirklich nochmal bei so einer neuen Technologie von Anfang an dabei sein kann und nicht irgendwie reinkommt und denkt, okay, die haben alle schon 20 Jahre Vorerfahrung mit diesen Themen und bis ich da aufgeholt habe, sind die schon wieder ganz woanders. Ja. Hier kann man wirklich einfach rumspielen, rumexperimentieren, gucken, wenn es dann Richtung Produktivsetzung geht, in einem Konzern muss man immer noch mal gucken, aber erstmal einfach nur rumspielen und schauen, was denn überhaupt möglich ist, weil da ist dann eine ganze Menge möglich und natürlich auch eine ganze Menge nicht, aber das findet man halt nur raus, wenn man es ausprobiert an den Stellen. Und ich glaube wirklich, das ist so dieses Hauptding. Und ja, was kann man noch? Also
wir haben diese Demokratisierung.
Ne? Genau,
jeder kann jederzeit einsteigen und kann mitlaufen.
Und auf jedem Level. Also es gibt für die total techigen Leute, die sich irgendwie angucken wollen, wie die Mathematik dahinter funktioniert und wie sie damit irgendwie auf einmal neue Probleme lösen können. Für die Leute, die halt als Computernutzer technologisch unterwegs sind und da einfach Bock haben auf neue Produkte und ausprobieren können, gibt's super viel. Und natürlich auch Leute, die keine Ahnung, eigentlich nur Word benutzen wollen, die können halt auch mit solchen Sprachmodellen auf einmal ganz andere Sachen ausprobieren. Also für jede Art von technologischem Level, den man hat oder den man haben möchte, gibt es verschiedene Arten, sich damit zu beschäftigen und da jetzt dabei zu sein.
Ja, und ich glaube auch für jeden Bereich. Also das ist das, was ich so ein bisschen spüre. Ich meine, ich bin nicht in jedem Bereich, aber ich meine, Employer Branding oder ist im HR-Bereich, wo ich arbeite, was ja eigentlich so gar nicht tech-basiert ist oder sich darauf bezieht, haben wir aber trotzdem auch ganz viele Angebote, die sich damit beschäftigen. Oder ich habe ganz einfach Copilot ausprobiert und habe gedacht, ah ja, easy. Das hilft mir schon auch in meinem täglichen Doing. Und auch, wie gesagt, dieses Ausprobieren, einfach mal machen, die Hürde irgendwie nehmen und dann zu merken, ah ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist auch das, was so das Wichtigste eigentlich im ganzen Kontext ist, ne? Oder das, was ihr auch sagt.
Und gerade in so einem Konzern bist du halt nie alleine. Du hast immer diese Community, du hast immer eine Person im Unternehmen, die du dann noch fragen kannst, wenn du mal nicht weiterkommst. Und das komplett übergreifend. Ich meine, ihr Employer Branding geht ja auch regelmäßig mit unserem Avatar auf die Messen, mit unserem Geschäftsführer, den wir mal kurz geklont haben und mit dem man dann Gespräche führen kann. Wir stehen regelmäßig auch mit der Touristik im Austausch, weil auch da Leute sind, die Dinge entwickeln, die wir vielleicht wieder ein bisschen adaptieren können und für andere Branchen im Konzern einsetzen können. Also es ist einfach eine Technologie, wo ich seit langem mal wieder erlebe, dass ein Konzern zusammenwächst und nicht so riesig groß und so ein fast schon Monster ist, man die meisten Menschen nicht kennt, sondern diese Technologie verbindet am Ende auch wieder die unterschiedlichsten Bereiche dieses Konzerns miteinander. Und du bist halt nicht alleine auf deiner Reise.
Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Nein, aber das ist ja auch irgendwie schön. Also, ne, sonst hat man das ja das, was du ja sagst. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Und wenn das dann sogar ein Punkt ist, wo sich alle wieder zusammenfinden und sich austauschen, Synergien nutzen und irgendwie eine gemeinsame Stärke aufbauen, finde ich das total schön und sehr, sehr positiv. Also das muss man auch ganz klar so benennen. Einen letzten Punkt, bevor wir jetzt aufhören, was vielleicht auch nochmal manche Zuhörerinnen interessiert. Also ich habe ja ganz viele verschiedene Bereiche, oder wir haben ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Haben wir sowas wie ein KI oder Gen AI Buddy oder so für verschiedene Bereiche, die man dann fragen kann? Oder kommt man dann direkt auf euch zu? Oder wenn man jetzt, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich arbeite in einem Bereich und ich war auf einer Konferenz und da gibt es natürlich dann auch den KI oder generative KI-Talk und hat ganz viele tolle neue Sachen vorgeschlagen. Das und das und das können wir nutzen, um Angebote zu vergleichen, etc. Sage ich einfach mal. Was mache ich dann? Ich bin voll motiviert und habe Bock, das jetzt irgendwie bei uns im Bereich zu implementieren. Habe selber gar nicht so viel Ahnung, aber bin motiviert. Komme ich dann auf einen von euch zu oder wie ist das, oder habt ihr damit schon mal Erfahrung gemacht?
Ganz genau. Ja. Also die Community ist generell relativ offen. Man kann einfach in den Kanal schreiben und kann sich dann, findet dann auch relativ schnell die Menschen aus seinem eigenen Bereich. Mhm. Aber wir sind auch gerade dabei, mit dem Gen AI Hub ein Hub-and-Spoke-Modell aufzubauen, wo wir dann Ansprechpartner in jedem Bereich haben. Es gibt auch für die unterschiedlichsten Gesellschaften dedizierte Ansprechpartner. Mhm. Und die findet man relativ schnell auch über die Gen AI Info Hub im Intranet raus. Mhm. Und ansonsten Nachrichten schreiben. Also einfach über Teams die Menschen kontaktieren, die einem über den Weg gelaufen sind. Und dadurch, dass es so ein Netzwerk ist, können wir die Menschen halt auch mit den an die richtigen Ansprechpartner weiterleiten. Insofern einfach auf die Menschen zugehen.
Mega. Dann hat das meine Frage beantwortet. Vielen Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielleicht lade ich euch nochmal ein, falls jetzt nochmal ganz, ganz viele Fragen kommen. Aber ja, es entwickelt sich ja immer weiter. Es wird uns weiter in der Zukunft begleiten. Und da wird es sicherlich noch weitere neue Themen und auch Fragen geben, die wir vielleicht hier in einer weiteren Club Maite-Folge bereden, diskutieren, wie auch immer. Also, vielen Dank.